der Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr uns auch hört. Liebe Hörenden hier zu Lucke und Hengstmann, unserem politischen Podcast mit Augenzwinkern. Ich begrüße an meiner Seite den Berliner Kabarettisten mit schwäbischem Migrationshintergrund, Tilman Lucke.
Hallo. Hallo Sebastian.
Danke, es wäre nett, wenn du mich jetzt auch noch vorstellen würdest.
Genau, das ist an meiner Seite wiederum ist der berühmte Magdeburger Kabarettist Sebastian Hengstmann, der der großen Hengstmann-Dynastie entspringt und der Stammhalter sozusagen ist als Älterer und ja, mit dem ich schon seit Jahren befreundet bin und wir uns gelegentlich auch mal zoffen und das wollen wir heute auch tun.
Genau, denn meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden sich fragen, braucht die Welt einen weiteren Podcast, wo zwei weiße Bio-Deutsche sich über Politik austauschen.
Ja, also du bist ja weniger Bio-Deutsch als ich, weil ich ja Wessi bin.
Das ist richtig und ich bin Ossi, genau. Also bin ich quasi, weil ich ja quasi in dem falschen Land geboren wurde, nur so ein halber Deutscher. Ihr merkt, wir nehmen das Ganze ein bisschen mit Ironie und Satire. Darauf weisen wir hin. Alles, was wir in diesem Podcast sagen oder fast alles, ist satirisch, ironisch gemeint. Falls ihr uns schreiben wollt, denkt immer bitte dran, hier ist fast nichts ernst gemeint, außer die persönlichen Beleidigungen, die wir uns um den Kopf hauen. Aber wenn es um andere Sachen geht, wir sind vom Beruf, das kann man vielleicht noch sagen, für die, die uns jetzt hören und keine Ahnung haben, wer wir sind, wie auch immer wir dann auf diesen Podcast kommt. Wir sind beides hauptberuflich Kabarettisten. Und zwar, ich glaube, man kann wirklich fug und rechtlich behaupten, politische Kabarettisten, nicht?
Ja, das merke ich auch immer wieder, wenn ich spiele.
Genau. Und wir haben gedacht, dann unterhalten wir uns doch mal über die Politik. Wir wollen das jetzt jede Woche machen, mal sehen, ob das klappt. Immer donnerstags sollen diese Folgen, wie es so schön heißt, online kommen. Und ja, ja, für die Transparenz, für die Leute, die uns quasi später nachhören. Das Schöne ist ja an diesem Podcast, man kann es immer später nochmal nachhören. Heute ist der 10.11. des Jahres 2022. Und gestern und vorgestern, ich glaube, da sind wir gleich mittendrin im ersten Thema, gestern und vorgestern fand in Amerika eine Revolution statt. Oder auch nicht. Thema, wie siehst du das?
Ja, also ich habe ja dann auch immer in den Nachrichten gehört, oh, das ist ein historischer Tag, der wird in den Geschichtsbüchern stehen. Können wir uns an frühere Zwischenwahlen erinnern in früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten, die plötzlich im Geschichtsbuch standen? Also das wird nie passieren, sondern sie sind ja immer nur eine Vorbereitung auf die, was in genau 2 Jahren sein wird, die Präsidentschaftswahl. Und das ist ja in den USA eben seit knapp 250 Jahren ganz streng geregelt auf den Tag genau. Und es ist ja immer nur ein Zeichen, wie der nächste Präsident dann heißen könnte, beziehungsweise welche Partei da gute Chancen hat und schlechte.
Also um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, das sind die sogenannten Midterm-Wahlen. Vielleicht erklärst du das nochmal kurz unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern.
Also Term,
du liest ja so viel, du hast ja so wenig Freunde, du kannst ja so viel lesen.
Also ich habe eigentlich nur dich und du hast ja auch genau. Keine Zeit, weil du ja auch die ganze Zeit liest.
Genau.
Also Term ist natürlich die Amtszeit des Präsidenten, die dauert 4 Jahre. Und mit heißt Mitte. Und deswegen ist das wie im Deutschen eigentlich, dass man sozusagen während der Bundesregierungswahlperiode immer eine Menge Wahlen hat, die da auch sind. In den USA ist wird tatsächlich das gesamte Parlament der einen Kammer gewählt. Also das hat nur 2 Jahre Amtszeit. Das ist auch weltweit wahrscheinlich einmalig. Und das andere, die andere Kammer wird alle 6 Jahre gewählt. Dann immer ein Drittel der Sitze, sodass man immer alle 2 Jahre auch so ein Drittel Senatswahl hat. Ja, und da wird es dann immer, die meisten Sitze sind sowieso vorher klar, in fast allen Bundesstaaten, sagen wir mal.
Also Kalifornien zum Beispiel wählt grundsätzlich demokratisch zum Beispiel.
Genau, 80% der Sitze in beiden Kammern sind fest, da braucht man sich nicht drum kümmern und dann geht es halt um den Rest. Und dann gibt es auch immer, also das war ja auch beim vorletzten Mal so, bis die dann tatsächlich alle ausgezählt sind. Also da gibt es Staaten, die also noch langsamer und schlechter zählen als in Berlin.
Oh ja. Und das will was heißen.
Genau, und das kann uns jetzt noch Tage beschäftigen. Wir wissen es ja noch nicht, wer da jetzt gewonnen hat.
Apropos Tage beschäftigen und beschissenes Wahlsystem in Berlin. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, mein lieber Tilman. Wie gesagt, du bist ja so ein typischer Berlin-Besetzungsschwabe. Also du bist ja vor 10 Jahren, vor 10 Jahren? Ja, vor 10 Jahren nach Berlin gezogen. Kommst eigentlich aus dem tiefschwäbischen
Waldbach.
Was?
Waldbach,
genau. Bei Öhringen. Das wollte ich auch nicht sagen, wenn ihr da nicht herkommt, aber egal. Und in Berlin, hab ich das jetzt richtig gelesen? Teile der Bundestagswahl, die jetzt über ein Jahr her ist, muss in Berlin wahrscheinlich wiederholt werden.
Ja.
Bist also du auch da, betroffen?
Da gibt es heute anscheinend den Bundestagsbeschluss, der steht auf der Tagesordnung. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich betroffen bin, weil ich habe jetzt da nicht mehr mich informiert bei der Drucksache, die da zur Abstimmung vorliegt. Da stehen ja dann die Wahlbezirke genau drauf, die wiederholt werden. Aber es ist...
Ach, das bist du. Ich dachte, das war ich.
Nee, gut. Ist alles...
jetzt, auch ein Telefon kann man während des Podcasts
klingeln. Jetzt hat hier keiner was zu sagen.
So.
Also, die erstmal hieß es, und das ist ja auch wieder so typisch, dass die Ampelkoalition gesagt hat, wir wollen in ein paar Wahlbezirken wählen, aber nur die Zweitstimme, nicht die Erststimme. Jetzt erinnern wir uns dran, wie die Wahlzettel aussahen. Das ist natürlich ein Zettel mit zwei Stimmen. Also das ist gar nicht möglich. Beziehungsweise man müsste die auseinanderschneiden. Aber es gibt Gründe, warum die
verbunden sind. Oder neue Wahlzettel drucken.
Genau,
das könnte man ja auch machen.
Es gibt Gründe, warum die verbunden sind. Steht ja im Bundeswahlgesetz auch drin,
genau.
Dass man auch wissen muss, im Extremfall, nämlich dann, wenn, und das ist 2002 schon mal passiert, wenn eine Partei die 5%-Hürde nicht überspringt und auch nicht die Grundmandatsklausel von 3 Direktmandaten, dann muss man nachzählen können, das war damals sogar auch in Berlin der Fall mit Zweien von der PDS, dass man sehen muss, wer die mit der Erststimme wählt, hat ja quasi bereits schon Mandate erzeugt und da muss dann die Zweitstimme, die wird dann nicht gezählt. Das war...
Entschuldigung. Leg doch dein Handy einfach ein bisschen weiter weg.
Es wird jetzt hier irgendwie ganz weggefeuert auf
irgendwie. So. Das Schöne ist ja, unser lieber Tillmann, das habt ihr vielleicht gerade an diesem Signalton gehört. Du bist noch stolzer Besitzer eines Nokia-Handys ohne Touch. Also du hast kein Smartphone.
Ja, also Samsung, aber das ist ja das Nokia des 21. Jahrhunderts, ja.
Ah ja, genau. Krass. Okay, also nochmal zurück. Das heißt, um vielleicht nochmal die Leute reinzuholen, die jetzt nicht so unbedingt sich für die Berliner Landespolitik interessieren.
Geschlafen haben, besser gesagt.
Genau. Die Bundestagswahl ist ja in Teilen Berlins ungültig, weil A, nicht genug Wahlzettel da waren, B, dadurch die Leute nicht rechtzeitig bis 18 Uhr wählen konnten. Teilweise waren die Wahllokale, glaube ich, bis 20 Uhr auf. Ne? Mhm. So, und das ist nach laut deutschem Wahlgesetz eigentlich nicht statthaft. Also muss die Wahl theoretisch in Teilen von Berlin, Bundeshauptstadt, wiederholt werden.
Ja. Und nicht nur die, sondern auch die anderen Wahlen, die ja währenddessen auch stattgefunden haben. Wir haben ja, wir haben ja das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt und genau das war ja der Grund für diese Häufung. Also Abgeordnetenhaus und in Berlin und genauso wie in den anderen beiden Stadtstaaten ist das ja immer auch gleichzeitig die Kommunalwahl, sodass die Bezirkswahl auch stattfand. Das ist dann
also
nur eine Stimme.
Muss es vielleicht auch nochmal erklären, dass sozusagen Berlin sich zumindest kommunalrechtlich so, wenn ihr auf dem Land wohnt, wohnt ihr in einem Dorf und dann habt ihr vielleicht noch eine Verbandsgemeinde oder eine Einheitsgemeinde drüber und dann kommt noch der Kreis und dann kommt das Land. Und in Berlin ist das alles eins. Berlin teilt sich in 11 Stadtbezirke. 12 Stadtbezirke.
Also Bezirke offiziell, nicht Stadtbezirke, das hat man in der DDR gesagt, aber das seid ihr verziehen.
Ja, Bezirke und das sind quasi so was wie die Kommunen in Berlin. Und das muss alles wiederholt werden, vielleicht.
Naja, weil es immer gleichzeitig ist. Und
naja, weil die Grundfrage ist, hat das Auswirkungen auf den Bundestag, wenn das jetzt wirklich wiederholt wird?
Ja, es kann rein theoretisch sein, dass die Linkspartei eins ihrer zwei Direktmandate verliert, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil der Vorsprung, den die beiden haben, doch so ist, dass man, natürlich, die werden jetzt ihre an Zweitstimmen werden sie deutlich verlieren, weil sie natürlich auch nicht die beste Politik gemacht haben im letzten Jahr. Das ist,
ja, wie kann man sich auch mit Sarah Wagenknecht einlassen?
Ja, gut. Und aber das, da geht es wirklich um Prozente, die schlecht zu erreichen sind für die anderen. Wäre natürlich witzig, ja, ich würde es ihr gönnen, dass sie einfach diese, dass sie dann wieder nur zwei Leute drin hat.
Ja, und dann im Moment mal nein, dann ist er aber raus. Das wäre ja eine Katastrophe.
Ja.
Wenn die jetzt ein Mandat verlieren, dann wären die ja komplett raus aus dem Bundestag.
Noch witziger wäre, dass ja die anderen Parteien anteilig auch Leute abgeben müssten. Moment, stimmt das überhaupt?
Doch, Ausgleichsmandate, die müssten ja dann.
Naja, aber die Linkspartei-Mandate werden ja nicht ausgeglichen.
Was?
Nee, die Linksparteimandate werden nicht ausgeglichen, sondern die CSU-Mandate und auf die, das ist ja die Rechengröße, also die bleiben ja gleich. Das heißt, die Mandate fallen im Wesentlichen einfach ersatzlos weg.
Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse ändern sich im Bundestag wahrscheinlich noch. Dann reicht es nachher noch für Rot-Rot-Grün, dann reicht es nachher noch für Rot-Grün oder was?
Das kann sein. Habe ich jetzt nicht gerechnet.
Also, das wird's nicht. Für alle die, die jetzt noch nicht ausgestiegen und eingeschlafen sind, man muss das vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Punkt 1, die Linksfraktion, also die Linkspartei hat ja bei der letzten Bundestagswahl, wir wollten eigentlich über Trump reden, aber gut.
Aber das ist ja so, sozusagen, beide mögen Putin. Ist doch, genau. Trifft sich's wieder.
Super, ja gut, dann haben wir's, genau. Also, die Linkspartei hat bei der letzten Bundestagswahl 4,7%?
4,8.
Also war ganz knapp an der 5% oder und da ist damit eigentlich nicht im Bundestag vertreten, aber durch die sogenannte Direktmandatsklausel, das hatten wir ja schon mal 94, wo sie in Gruppenstärke in den Bundestag eingezogen sind. Sie ist ja keine Fraktion. Sie ist ja nur.
Doch
sie ist jetzt eine Fraktion, ja. Weil sie mehr als 5% der Mitglieder des Bundestages genau. stellt. Darum darf sie sich Fraktion nennen.
Deswegen tritt genau. da auch keiner aus, weil jeder weiß, ich bin dann der Depp, der. Also, oder drei müssen austreten, um diese Fraktion zu kosten. Ja,
das wird doch Sarah Wagenknecht wohl hinkriegen, wenn sie dann ihre eigene Partei gründet. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Hier geht es ja so, um das ganz kurz zu erklären. So. Und sie haben aber drei Direktmandate erreicht, nämlich Gregor Gysi, dann diesen Leipziger, wie heißt der?
Sören Pellmann.
Genau, und Gesine Lütsch, ne?
Ja.
Genau. Die drei haben ihr Direktmandat, zwei in Berlin, einer in Leipzig, gewonnen und darum durften sie trotzdem in den Bundestag. Wenn jetzt also einer der drei sein Direktmandat verlieren sollte, und das könnte ja Gysi oder Lütsch, Lars, das ist relativ unwahrscheinlich, aber lass uns das mal durchspielen. Wir sind ja ein Satire-Podcast, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Wenn jetzt einer der drei sein Direktmandat verliert, fliegt die Linkspartei komplett aus dem Bundestag raus, oder?
Ja, ja. Bis auf die zwei anderen, die dann genau, noch allein drin sitzen.
Genau.
Ja.
Also das hatten wir ja 2002 schon mal. Ja. Ne? Da saßen bloß Gregor Gysi, Gysi war es gar nicht. Es war Petra Pau und Gesine Lütsch.
Ja,
ne?
Richtig.
Die saßen dann, ihr merkt, wir haben sehr wenig Freunde, saßen dann allein im Bundestag. Mhm. Ganz hinten auf so angeschraubten Stühlen, die man irgendwo im Keller gefunden hatte. Ne? Aber das wäre eine Katastrophe, oder nicht?
Naja, es ist natürlich nicht das, was sozusagen, also es ist kein, also demokratietheoretisch ist es ja nicht sinnvoll bei einer Wiederholungswahl eine solch große Veränderung. Wiederholungswahl sollte ja eigentlich immer nur erst einmal gar nicht passieren, klar.
So.
In Deutschland ist es ja auch bis auf so einen Fall gar nicht vorgesehen, weil es ja dann Nachrücker von der eigenen Landesliste gibt. Und das wäre schon seltsam, wenn sich da so viel jetzt verändern würde. Vor allem der Zeitpunkt ist ja noch lange nicht gekommen. Also die Berliner Wahl, da kommt jetzt nächste Woche das Verfassungsgerichtsurteil plus 90 Tage Frist. Das heißt, Mitte Februar müsste dann diese Wahl stattfinden, es sei denn, es wird dann noch angefochten in Karlsruhe. Das heißt, die bereiten in Berlin tatsächlich, die suchen offiziell mit offiziellen E-Mails schon Wahlhelfer und ich kann mir vorstellen, dass, also für diesen Termin, und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch nicht gehalten wird. Naja, und im Bundestag wird alles noch viel länger dauern, bis man diese Nachwahl da macht und es ist ja auch nicht ratsam, die wieder am selben Tag zu machen, muss man ehrlich dazu sagen.
Ja, gut. Tut mir mal eingefallen, du gehst immer so nah ran ans Mikro, ja. Gehst wieder weg ans Mikro.
Das mach ich nicht.
Versuch mal irgendeine Konstante
zu halten. Wir sehen hier, wer schon 100 Podcasts hinter sich hat und wer noch keinen. Also das ist mein erster. Hallo.
Das ist dein erster? Ja. Ach, schön. Dann habe ich dich quasi entjungfert. Davon habe ich schon immer geträumt. Es kann also theoretisch passieren, wenn sich das, und wir sind hier in Deutschland, dass sich das so lange hinzieht, dass die Nachwahl für diesen Bundestag erst nach der Wahl zum nächsten Bundestag stattfindet.
Ja, also einfach fürs Geschichtsbuch, dass man da der Korrektheit Genüge getan hat, wäre das denkbar. Ja, es steht ja sogar noch was anderes aus, nämlich es wurde ja 2020 das Wahlrecht ein bisschen sozusagen entschärft im Sinne der Anzahl der Mitglieder.
Genau, Sie haben es versucht.
Ja, nee, aber es gibt ja jetzt drei unausgeglichene Direktmandate. Es hat die CSU getroffen. Surprise, ja.
Ich muss mal ganz kurz, bei mir hat es geklingelt. Erklär das mal bitte weiter, Tillmann. Ich bin gleich wieder da.
So, also mitten aus dem Leben hier. Genau, die. Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Die. Mensch, Sebastian, der ist tatsächlich einfach abgehauen. Wahnsinn, ja. Was wir uns in unserem allerersten und letzten Podcast leisten. Das ist wirklich Wahnsinn.
So, entschuldige, ich erwarte auf ein dringendes Paket.
Ach so, wie immer. Ja, ist doch klar.
Wie immer, ne? Nicht von Amazon, das möchte ich gleich dazu sagen.
Mhm. So, okay. Ich habe jetzt auch noch nicht weiter erklärt, weil wir auf dich gewartet haben, wie es in so einer
Gruppe übrig ist. Ich werde das aber trotzdem nicht schneiden. Das heißt, wir haben jetzt hier eine große Lücke von ungefähr 30 Sekunden. Ja, aber es ist, Entschuldigung, wir waren jetzt bei, wo waren wir?
Ich weiß es auch nicht mehr.
Okay, also, Berlin könnte sein, dass die Wahl wiederholt wird.
Nein, die drei unausgeglichenen Überhangmandate CSU, die haben die sich ja damals mit der Großen Koalition reingeschrieben, in dem Wissen, es wird die CSU treffen, die wird einen Vorteil haben. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die auf den Landeslisten aller anderen Parteien sitzen, auf dem ersten Nachrückerplatz, die damit darauf spekulieren, also die sozusagen sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie ja eigentlich für den Ausgleich dieser CSU vorgesehen sind. Und das liegt jetzt auch noch in Karlsruhe. Das heißt, irgendwann, wenn die lassen sich ja Zeit, irgendwann kann dann auch noch
dieses Urteil kommen.
Und es ist ja offensichtlich von der GroKo damals mit dem Willen geschehen. Die SPD wollte Ruhe haben und die CSU wollte mehr Mandate haben. Und dann kann man, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Karlsruhe dann sagt, ja, okay, das muss jetzt auch noch aufgefüllt werden. Diese drei CSUler haben natürlich eine relativ große Hebelwirkung auf, 20, 30 andere Mandate der anderen Parteien. Also da kann noch was dazukommen. Zusätzlich zu dieser Berlin-Nachwahl, die möglicherweise gar keine Mandatsveränderung mit sich bringt, weil es wirklich nur wenige Bezirke betrifft. So,
Punkt. Ja.
Wir sprechen jetzt wieder über Donald Trump, oder?
Ich wollte gerade sagen, kommen wir von der einen Chaos-Demokratie zur anderen Chaos-Demokratie. Aber das Geile ist ja, um da vielleicht nochmal ganz kurz, das zeigt ja, dass wir wirklich eine Demokratie sind.
Ja.
Wenn wir eine Diktatur wären, würde das einmal abgebügelt und die Geschichte wäre erledigt. Oder sehe ich das
falsch?
Ja, oder
wenn wir so wie Erdogan wären und dann würde zufällig mal der Falsche gewinnen, dann muss man das natürlich annullieren, weil dort betrogen wurde. Während zeitgleich, das war ja 2019, in anderen Städten, wo man selber gewinnt, und zwar sehr, sehr knapp, mit 51% gewinnt er da meistens, da ist natürlich kein Betrug. Also das ist ihm dann in Istanbul nicht gelungen, weil der Kandidat bei der Wiederholungswahl noch größer gewonnen hat.
Und das ist ja quasi das, was Trump jetzt immer versucht hat, ne?
Mhm.
Also, um jetzt mal, also es wurde ja befürchtet, dass die Midterm-Wahlen, man muss, wenn man mit den Farben arbeitet, jetzt sehr vorsichtig sein, die Konservativen in den USA, also die Republikaner, was sowas wie die CDU, ja, eigentlich mehr die AfD, aber die sind blau von den Farben her.
Nee, rot.
Rot, natürlich, ja. Rot, nicht wie bei uns. Und die Linken, die sind blau, also die Demokraten.
Ja.
Wobei links ist da auch ein großes Wort. Da gilt ja Bernie Sanders, der hier als, sagen wir mal, konservativer Sozialdemokrat gelten würde, gilt ja in Amerika schon als linksradikal. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Genau, also es ist eine Volkspartei, wo sozusagen von der Mitte auf nach links alles vertreten ist. Ja.
Genau. Dass nur zwei Parteien in Amerika gibt und wie das alles zusammenhängt, das müssen wir jetzt dafür, reden wir vielleicht nächste Folge mal. Aber es ist so, dass bei Midterm-Wahlen es ist ja genau die Wahl zwischen diesen beiden Präsidentschaftswahlen. Also man hat mit jeder Präsidentschaftswahl hat man immer gleichzeitig eine Wahl des Repräsentantenhauses und des Senats immer gleich noch mit.
Ja,
das Repräsentantenhaus aber nur alle zwei Jahre gewählt, also alle zwei Jahre komplett neu gewählt wird und der Senat drittelhalber. Um das vielleicht auch nochmal zu erklären, wir sind ja Service-Podcast, Repräsentantenhaus ist quasi sowas wie der Bundestag. Also da wird nach Bevölkerungsmehrheit in den einzelnen Bundesstaaten nach Bevölkerungsanteil aufgeteilt. Und der Senat, ja, Bundesrat ist jetzt ein blödes Wort. Es werden einfach zwei aus jedem Bundesstaat.
Das ist ein Senat einfach. Es gibt es in vielen Ländern der Welt ein Oberhaus.
Genau.
Und da geht es nicht um die, nicht in erster Linie um die Repräsentation nach Anzahl, sondern nach Staaten. Da, sozusagen die.
Genau.
Ja, und die kleinsten Staaten haben eben auch zwei Senatoren.
Und Kalifornien als bevölkerungsreichster Bundesstaat hat eben auch nur zwei Stimmen. Das heißt, es kommen zwei aus Alaska, dann ist Alaska leer.
Ja, die wählen sich einfach selber, die zwei Republikaner, die da sind. Ja.
Genau, und wenn zwei aus Kalifornien, es ist ein bisschen undemokratisch, wenn man das jetzt...
Ja, vor allem, wenn man weiß, wer da wohnt. Also in so ländlichen Gegenden, wo kein Leben stattfindet, keine Kultur, wo man nur mit dem Auto durch die Gegend fährt den ganzen Tag und da stehen dann so Kirchen, wo man dann mal anhält. So, da weiß man, wer da wohnt und wer natürlich in den großen Staaten wie Kalifornien vor allem, aber dann auch an der Ostküste New York da wohnt, das ist ja auch klar.
Genau. Und diese Midterm-Wahlen sind eigentlich traditionell immer gegen die aktuelle Regierung. Ne? Also ich glaube, es ist in den letzten 40 Jahren immer passiert, dass bei den Midterm-Wahlen zumindest der amtierende Präsident extrem abgestraft wurde. Meistens haben sie ihre Mehrheiten verloren.
Zwei Ausnahmen, 98 und 2002, da hat der jeweilige Präsident was dazu gewonnen. Aber wirklich...
Na gut, 2002 war die Sondersituation mit dem 11. September logischerweise. Ja. Da hat George W. Bush also quasi sich in seiner Politik noch verstärkt gesehen. Und was war 98?
Ja, da war dieses Impeachment gegen Clinton und das hat damals tatsächlich zu seinen Gunsten sich in der Wählergunst ausgewählt. Würde man heute nicht mehr glauben, aber er hat tatsächlich diese Repräsentantenhauswahl gewonnen.
Ach krass, weil die Leute gesagt haben, geil, der lässt seine Praktikantin auf die Knie gehen?
Würde ich auch gerne. Genau, also so Berlusconi-mäßig. Ja. Deswegen kriegen solche Leute ja viele Wählerstimmen, weil die Männer sagen, so will ich auch sein. Und die Frauen sagen, ja, irgendwie, der muss doch toll sein, der Typ.
Der muss doch was haben, wenn die Praktikantin sich bückt.
Ja.
Ah, ja. Satire übrigens gleich, falls jetzt hier wieder von Frauenverbänden Zuschriften kommen. Satire.
Naja, plus wahrer Kern, da können wir nicht für.
Ja, die Satire hat ja immer einen wahren Kern.
Ja.
So. Okay, und jetzt ist es aber tatsächlich, es haben alle erwartet, dass es bei diesen Midterm-Wahlen, und das ist jetzt nicht frauenfeindlich gemeint, zu einer sogenannten roten Welle kommt. Sprich, dass die Republikaner sämtliche Senatssitze abräumen, die zu wählen sind, dass die Republikaner eine rasende Mehrheit im Repräsentantenhaus kriegen. Und jetzt kommen wir wieder zu Berlin zurück. Es ist noch nicht entschieden. Man weiß es nicht, aber die rote Welle ist definitiv ausgeblieben.
Ja, also beide Häuser, und das wundert mich auch, weil also das Repräsentantenhaus, da wird die Mehrheit, das ist ziemlich klar, die wird sich ändern zugunsten der Republikaner, aber es ist auch da noch vieles knapp und kann noch nicht gesagt werden.
Ist das schon klar?
So wie ich es mitgekriegt habe, ja.
Und also wir haben jetzt 10.34 Uhr am 12., ich sage es nochmal.
Also es ist tatsächlich so, nicht alle dieser offenen Sitze, wenn man jetzt mal schaut, wie viele da offen sind, das sind ja noch jetzt mal ganz kurz schauen, hier laut tagesschau.de sind 44 offen, die sind nicht alle offen im Sinne von knapp, sondern sie sind einfach nicht ausgezählt. Alaska zum Beispiel zählt dann in ein paar Tagen weiter, die sind wirklich immer die langsamsten von allen, wobei da...
Aber da ist
die,
ja klar, dass
genau,
da
die haben nur einen Sitz und genau. Das sind Republikaner. Das zählt dazu diesen noch nicht offiziell bestätigten Ergebnissen dazu.
Aber da ist es klug, da ist es eigentlich schon klar.
Ja, also da gab es ja auch dieses Jahr ein, kann man vielleicht, braucht man eine eigene Folge, ein Reapportionment, also eine Neuzuschneidung der Wahlkreise alle 10 Jahre nach der jeweiligen Volkszählung. Die machen alle 10 Jahre eine Volkszählung, wie bei uns auch, nur dass es bei uns auch wieder nicht so gut klappt.
So.
Und da müssen dann die Staaten, die Bevölkerung verlieren, müssen dann eben Sitze abgeben. Und das ist auch, das spielt auch zugunsten der Republikaner, weil Texas und Florida immer wieder dazugewinnen in den letzten Jahrzehnten. Und auch daher haben die einen weiteren Vorteil gehabt. Dazu kommt noch die wenn Wahlkreise neu dazugewonnen werden, muss natürlich im gesamten Bundesstaat neu zugeschnitten werden. Und das können die, wenn sie dort regieren, auch ganz gut beeinflussen. Stichwort Gerrymandering. Ich glaube, das wurde ja in den letzten Wochen hinreichend oft erklärt. Zumindest in den Medien, die ich konsumiere.
So, du liest ja viel so Kopfverlag und sowas alles, ne? Also, um das Gerrymandering vielleicht auch nochmal ganz kurz anzureißen, es geht darum, dass man die Wahlbezirke versucht so zuzuschneiden, dass möglichst die demokratischen Wähler benachteiligt werden. Wie das genau geht, auch das wäre eine eigene Podcast-Folge, aber theoretisch können regierende Republikaner die Wahlbezirke so zuschneiden, dass zum Beispiel Wahlkreise oder Bevölkerungs-, Regionen mit vornehmlich latinischer Bevölkerung oder als schwarzer Bevölkerung. Ist das noch politisch korrekt? Schwarz ist, glaube ich, politisch korrekt, ne? Kann man das noch sagen?
Ja. Da muss man auf die Uhr gucken, was jetzt gerade, nachher ist es wieder verboten und so weiter. Also
genau, weil Menschen mit stärkerer Pigmentierung als die Mehrheit in den USA. Ja. So, und dass man die dann halt benachteiligt und was dann wieder zugunsten der Republikaner, wobei das ja auch Quatsch ist, weil ja ganz viele Einwanderer, zum Beispiel auch Trump bei der letzten Präsidentschaftswahl gewählt haben, also es ist Quatsch.
Es wählen Trump ist nicht alle nach ihr so schlau, dass sie davon Vorteil hätten, leider.
So, und das klappt auch nicht wirklich gut. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, ich glaube, das war in der Süddeutschen, dass nur durch dieses Gerrymandering die Republikaner überhaupt noch als Volkspartei existieren. Ansonsten hätten die wahrscheinlich schon seit Jahren ihre Mehrheiten verloren.
Ja, also sie liegen ja immer bei den letzten mindestens 5-6 Wahlen, liegen sie ja immer hinter den Demokraten und trotzdem gewinnen sie manchmal. Bei den Präsidentschaftswahlen ist es ganz extrem. Da war ja,
also das war ja bei George W. Bush, bei der ersten Wahl war das ja so.
Genau, dass und, genau bei Trumps Wahl. Und
genau.
Trotzdem, also die letzten 30 Jahre, seit 1988 hat zuletzt, mit Ausnahme von 2004, ein Republikaner eine Präsidentschaftswahl auch beim Volk gewonnen. Das ist Wahnsinn. Seit fast 35 Jahren ist das her. Und trotzdem, weil eben diese kleinen Bundesstaaten existieren und weil bei den Wahlkreisen geschummelt wird, sind die eben noch offiziell auf Augenhöhe mit den Demokraten. Das ist in keiner landesweiten Wahl mehr passiert.
Und natürlich müsste man das mal ändern. Mhm. Aber wer könnte das ändern? Die Leute, zu deren Nachteil es ist. Deswegen ändern die das nicht.
Ja.
So einfach ist es letztendlich.
Ja, also es ist so ein Überbleibsel, was die halt vor sich hertragen. Diese amerikanische Verfassung, die steht da drin, da steht es drin, und das steht ja bei uns in Deutschland nicht im Grundgesetz, wie die Überhangmandate zustande zu kommen haben. Sonst wäre es auch schwierig, das zu ändern.
Jetzt haben wir ja übrigens, ich weiß, wir wollen über Trump reden, weil das ja wirklich wichtig ist. Aber jetzt muss man so, wir haben ja jetzt in Deutschland sozusagen diese Wahlgesetzreform nach 16 Jahren Merkel, und im Prinzip kann man sagen 16 Jahren GroKo, weil dieses Schwarz-Gelb und damit so kann man ja mal irgendwie rausrechnen. Haben die es ja nicht geschafft, das Wahlgesetz in Deutschland zu ändern, weswegen der Bundestag jetzt ungefähr 70.000 Mitglieder hat. Jetzt haben wir ja diese Ampelkoalition. Könnten die das jetzt nicht ändern?
Ja, also es ist ja sogar vereinbart worden, es gibt eine Kommission, also nicht einen Ausschuss, aber eine Kommission, die sich dieses Problems annimmt. Und es ist auch vereinbart worden, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren. Also es ist fest vorgenommen, aber da braucht es natürlich noch den Bundestagsbeschluss. Im Extremfall kann die Union dann sagen, nee, jetzt stimmen wir nicht mehr zu, und macht die Ampelkoalition wahrscheinlich trotzdem.
Also es, was ja theoretisch Mehrheitsrecht, oder brauchen die zwei Drittel Mehrheit?
Nee, brauchen sie nicht. Und das ist aber dann, das ist ja seit Schwarz-Gelb fast unüblich, dass man zusammen eine Wahlrechtsreform beschließt. Davor war das immer üblich. Davor gab es immer große Zustimmung zu einer Wahlrechtsreform.
Also in den 80er Jahren?
Ja, da gab es halt wenig, aber so diese 50er Jahre Reform, wo das sich überhaupt erst sortiert hat, das haben die mit großer Mehrheit im Bundestag gemacht. Und das ist, das macht man nicht mehr, weil man eben auch hier, ich meine, die CSU, müsste man mal fragen, was gerecht ist daran, dass sie drei Sitze mehr haben, als eigentlich erlaubt. Also als es proportional wäre, dann würden Sie sagen, ja, weil unsere Abgeordneten überdurchschnittlich viel leisten. Ja, jetzt kann man mal fragen, ob das wahrscheinlich ist.
Moment, also entschuldige bitte, da möchte ich dich jetzt aber mal, wenn man die letzten drei Verkehrsminister vor Volker Wissing jetzt nimmt, das waren ja Ramsauer, Scheuer und
Dobrindt.
Verdienstvolle Bayern. Man muss wirklich sagen, und das kann man prozentual tatsächlich nachprüfen, da haben wir, glaube ich, auch in einem anderen Podcast schon mal, also ich zumindest in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen, dass tatsächlich diese Verkehrsminister so viel für Bayern gemacht haben, wie also sämtliche Bundesstraßen und Autobahnen und alles, was an Verkehrsinvestitionen, ist ja wirklich überproportional stark nach Bayern gegangen.
Ja klar.
Also insofern leisten Sache. Die eine Menge.
Ja. Deswegen, also die werden ja, es gibt ja Gründe, warum sie gewählt werden, aber das ist halt bei sich zu Hause, und es ist auch immer nur fast immer nur mit relativer Mehrheit. Das heißt, die so toll wie früher ist es halt nicht mehr, aber immerhin.
Weil das ist ja tatsächlich so, dass die CSU auch nur im Bundestag ist, weil die in Bayern so viel Stimmen haben, dass die bundesweit über die 5%, die gelten ja als eigene Partei. Mhm. Also sie müssen ja bundesweit immer über 5% kommen, damit die in Fraktionsstärke in den Bundestag ziehen können.
Ja, für sie gilt ja die Grundmandatsklausel, und die überspringen sie ja mit ein paar Dutzend.
Na, wie viele Wahlkreise gibt es in Bayern für den Bundestag?
44, glaube ich. Und davon 44. Haben sie fast alle.
Ja. Fast alle. Ja, eigentlich alle, oder?
Nur einen in München haben die Grünen.
Ah, okay.
Sonst wäre jetzt noch ein Mandat mehr ausgeglichen worden, und dann hätten wir noch mal ein paar Dutzend mehr Abgeordnete. Also das ist wirklich, das fällt ins Gewicht.
Genau. Und aber es könnte ja passieren, theoretisch, dass man sich der Wind, ich meine, Söder, ja, wo liegen die CSU liegt ja im Moment auch nur bei etwas über 40%, was ja eigentlich eine Katastrophe ist. Mhm. Und wenn die irgendwann mal bundesweit, ich glaube, die müssten unter 30% rutschen in Bayern. Ja. Und dann würden die 5%
haben. Also bei Europawahlen ist das relevant, weil es da keine Erststimme gibt, und dann würden sie rausfliegen, ja. Da kann man,
wäre die CSU
kann man,
quasi
man darf ja mal träumen.
Ja.
Ach nee, das ist ja falsch, Entschuldigung, Unsinn, weil es gibt ja die 5%-Hürde nicht mehr seit 10 Jahren im Europaparlament.
Stimmt, deswegen ist ja Herr Sonneborn und Herr, wer ist er denn? Semsrott. Nico Semsrott sind ja tatsächlich im Europaparlament für die Partei. weil die 5%-Hürde nicht mehr, da gibt es ja quasi die 0,5%-Hürde oder so, ne?
De facto ja. Was jetzt fürs nächste Mal geplant ist, da wollen die Parteien sich dann doch wieder irgendwie, also die Etablierten, dann doch wieder irgendeine Hürde einbauen, was europarechtlich nicht so leicht ist, weil irgendwo heißt es, es darf zumindest keine 5%-Hürde geben, und da wollen sie jetzt irgendwas. Aber ob das zustande kommt, weiß ich nicht. Das geltende Recht sagt, es darf eben jeder Depp erstmal ins Parlament rein. Ab ungefähr 0,5 in Deutschland.
Ja, also dann man muss mindestens so viel Stimmen haben, dass ein Sitz zustande kommt, so wie es ja im Parlament ja,
also der Republik quasi auch war. Für den ersten Sitz braucht man ja halb so viele Stimmen, wie man für einen Sitz braucht. Für den zweiten braucht man dann anderthalb Mal so viele und so weiter, sodass man den ersten Sitz schneller kriegt als den zweiten.
Genau. Ja, ich bin gespannt. Aber jetzt also, so, wieder Wahlrecht, schön, Bundestag, Trump, Donald Trump. Weil, es haben ja viele gesagt, wenn die rote Welle jetzt gekommen wäre, das heißt, wenn die Republikaner, die ja zum größten, wenn die republikanischen Kandidaten, die ja tatsächlich zu einem sehr großen Teil von Trump unterstützt und gefördert sind, also Trump hat ja zum Beispiel die Tochter von Dick Cheney, ne? Nee. Mhm. Doch, die Tochter von Dick Cheney, die ja eigentlich für den Senat, fürs Repräsentantenhaus, ich weiß es gar nicht mehr, kandidieren wollte, als Trump-Gegnerin gilt oder zumindest für eine einigermaßen vernünftige konservative Politik steht, die hat Trump ja weggeekelt und hat seine eigene Kandidatin aufgebaut, und die hat es ja auch geschafft, ne?
Die Vorwahl, genau, die Vorwahl hat sie geschafft, und deswegen steht die Cheney nicht mehr auf dem Wahlzettel, also, ja.
So. Und wenn jetzt Trump alle seine Kandidaten durchgebracht hätte, dann hätte er wahrscheinlich im Handstreich die republikanische Partei übernommen, wäre definitiv 2024 nochmal angetreten. Nun haben die blöden Amerikaner, das muss man tatsächlich sagen, haben die ganz wenig, also nicht, zumindest nicht so viel wie erwartet, die Trump-Leute gewählt. Also es ist schon eine krachende Niederlage für Trump,
oder? Also für ihn persönlich noch mehr als für die Partei, weil die ja die Mehrheit übernommen hat im Repräsentantenhaus, aber genau. Eben sein Flügel, würde man jetzt sagen. Hm. Da weiß man nicht, ob man sich freuen muss, weil es gibt ja, die anderen Gestalten sind ja auch gruselig.
Gucken wir mal nach Florida. Gucken wir doch mal bitte nach Florida. Ron DeSantis, oder wie nennt ihr ihn DeSantis? Also der Scheinheilige irgendwie nennt er ihn. Der ist ja auch nicht gerade nett, ne?
Ha, nee, also das ist alles unterste Schublade, und da muss man halt, weil bei Trump ist einfach das ist so offensichtlich, und da tatsächlich kann man natürlich mit ihm wahrscheinlich mehr Kabarett machen als mit Ron DeSantis, weil das einfach nochmal alles weniger zum Lachen wäre, aber...
Naja, das Problem ist, von diesen Typen, das sind ja auch, also um das vielleicht auch nochmal ganz kurz einzuordnen, Ron DeSantis ist der Gouverneur von Florida, hat jetzt wieder gewonnen, also ist jetzt quasi wieder gewählt worden und gilt Republikaner intern als Trump-Gegner. Nun muss man sich das so vorstellen, wenn man das auf deutsche Verhältnisse übersetzt, das ist im Prinzip ein Horst Seehofer gegen Markus Söder.
Ja, oder wenn nur man noch. Sagt hier Chrupalla gegen Weidel, da weiß man auch nicht,
wer da jetzt schlimmer ist. So. Genau. Aber der hat Florida gewonnen, obwohl er sich offen gegen Trump gestellt hat. Und die Frage ist jetzt sozusagen, ob sich die republikanische Partei, die haben ja jetzt die letzten vier, fünf, sechs Jahre, solange Trump da irgendwie das Sagen hat, sich nicht aus den Löchern getraut, was gegen Trump zu sagen. Weil das ist ja auch so ein perverses Ding, weil keiner will der Königsmörder sein, weil ist er sofort weg vom Fenster. Siehe Miss Cheney, wie heißt sie denn mit Vornamen?
Liz. Also für Liz ist es dieses Jahr kein gutes Jahr gewesen. Liz Truss, Elisabeth II. Und Liz Cheney, alle weg.
Ja, aber Liz Truss, 6 Wochen englischen Premierministerin und trotzdem als erste seit 70 Jahren die zwei Monarchen quasi erlebt hat. Ja. Das ist ja beeindruckend.
Ne? Genau. Wer weiß, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aber also,
man weiß es nicht. Okay, aber jedenfalls, die hat er ja sofort weggeputscht. Ja? Und da hatten eben die anderen auch Angst vor. Und jetzt ist halt die Frage, also, weil du sagst, naja, sie haben trotzdem die Mehrheit im Repräsentantenhaus und wahrscheinlich, im Senat definitiv und wahrscheinlich auch im Repräsentantenhaus.
Im Senat ist noch nicht klar, tatsächlich. Da gibt es ja dann die Regel, bei 50-50 gewinnt die regierende Partei, weil sie eben die Vizepräsidentin stellt, die dann Senatsvorsitzende ist. Was auch so ein bisschen Gewaltenteilung fragwürdig, aber nicht Speaker, sondern Vizepräsidentin ist die dann. Und sie ist ja...
Achso, Speaker ist Repräsentantenhaus, das war Nancy Pelosi bis jetzt.
Genau, das
ist die Mehrheit. Wahrscheinlich dieser
Die haben nicht so richtig eine Parlamentspräsidentin, weil Speaker, das ist ja die Fraktionsvorsitzende der größeren Partei und gleichzeitig die Chefin des Parlaments, also das ist so Personalunion. Das wäre wie wenn Rolf Mütze nicht Bundestagspräsident wäre.
Oh mein Gott.
Ja. dann würde er.
Warte kurz. Warte kurz. So. Ja, also kommen wir zum Punkt. Die Frage, und damit gehen wir dann jetzt, glaube ich, auch aus dem Podcast raus. Wir versuchen uns wirklich sklavisch, und wer meinen anderen Podcast hört, der weiß ganz genau, das kriegen wir sowieso nicht hin, sklavisch an die Zeit zu halten.
Aber die Sklaverei ist ja abgeschafft. Laut USA. So.
Naja, wer weiß, wenn Trump jetzt, also sprich, haben diese Midterm-Wahlen, obwohl die Republikaner gewonnen haben, aber halt nicht so hoch wie erwartet, und vor allem ist es ja eigentlich normal, dass die gegnerische Partei gewinnt, also haben sie de facto eigentlich verloren, selbst wenn sie gewonnen haben. Kostet das Trump jetzt die Kandidatur für die nächste Wahl?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er nach wie vor die besseren Chancen hat, Präsidentschaftskandidat zu werden. Er ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, wenn er das bis dahin schafft oder so. Ich meine, das ist ja so absurd, wenn man sich mal Fernsehbilder von heute anguckt von ihm und von vor, jetzt also 2015 hat er ja seine Kandidatur für 16 angekündigt. Der altert nicht. Bei allen anderen Politikern, Obama zum Beispiel, ist während seiner Amtszeit extrem gealtert. Die Merkel, Schröder, also irgendwie diese Leute, die eben auch was arbeiten in ihrem Amt oder halt auch was verändern wollen. Gut, Merkel nicht, aber so. Da merkt man, das macht was mit denen optisch. Und bei Trump denkt man, der sah immer so aus wie heute. Seit Jahren.
Also ich habe neulich einen Film gesehen aus den 80er Jahren, wo Trump damals noch als großer Immobilienmogul von New York mitspielt. Das heißt, der war der im Prinzip 30 Jahre jünger als jetzt und sah trotzdem schon so aus. Ich glaube, der ist schon so auf die Welt gekommen.
Genau, und deswegen. Ist wahrscheinlich, also seltsamerweise hat ja auch Corona überstanden und so. Also, starker Mann. Also, der wird sicherlich 2024 erleben und damit auch kandidieren. Und naja, wie es dann auch ist mit diesem, haben wir ja gesagt, er hat die besseren Karten, weil er die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht braucht.
Genau. Er braucht nur die Mehrheit des nach amerikanischem Wahlsystem vorgesehenen Wahlkreis und was weiß ich. Ja. Also. Die eine der ältesten Demokratien der Welt geht vielleicht zugrunde, wobei das ja viele jetzt als Sieg der Demokratie quasi, also Joe Biden hat ja gesagt, die Amerikaner wollen sich die Demokratie nicht wegnehmen lassen, deswegen haben die Trump nicht gewählt. Wo ich so sage, als Amtsinhaber auch schön, dass man nicht sagt, die Leute haben mich gewählt, weil ich so toll bin, sondern die Leute haben die anderen nicht gewählt, weil der Gegenkandidat so scheiße ist.
Gut, aber das ist ja der Grund, warum er im Amt ist, also... Das weiß er ja auch, dass sich für ihn persönlich keine Sau interessiert hat. Nur hat man halt geguckt, wer ist am wenigsten auffällig sozusagen, wer geht nicht zu weit nach links. Das ist ja auch immer die Frage von so einer Volkspartei. Ein gutes Rezept nimmt, dann nimmt man einen aus der Mitte. Und naja, also der gibt Gründe, warum man ihn genommen hat, aber die liegen nicht in seiner Persönlichkeit begründet.
So, das heißt, die Frage ist ja auch, also wenn Trump 2024 nochmal antritt, werden sie ihn wahrscheinlich auch nochmal antreten lassen?
Denke ich schon.
Aber wenn nicht, dann eher wahrscheinlich nicht, oder? Also gegen Ron DeSantis wird dann wahrscheinlich eher der Gouverneur von Kalifornien oder so antreten.
Achso, du meinst, die Demokraten machen es abhängig, oder es liegt ja an beiden selber. Wenn der sagt, ich mach's, dann wird es keinen geben, der ihm das verbietet, obwohl es natürlich auch Vorwahlen gibt von den einzelnen, also in den einzelnen Bundesstaaten gibt es ja auch in der regierenden Präsidentenpartei immer Vorwahlen, aber die für die interessiert sich keiner, weil oft gegen ihn entweder gar niemand antritt oder nur so Außenseiter, die dann 1% kriegen. Also es wird nicht berichtet. Und das heißt, er hat es in der Hand und das ist auch ein zweischneidiges Schwert, wenn er eben sagt, ich lasse jemand anderem den Vortritt, dann hat die Präsidentenpartei nicht mehr den Amtsbonus.
Genau.
Das ist ja.
Den sie eigentlich haben könnte.
Ja, genau. Amtsbonus ist also was wert, aber und zwar bei jedem Präsidenten. Und deswegen, das ist nicht leicht, wenn ich er wäre, wäre es nicht leicht zu entscheiden. Also natürlich.
Das ist wirklich schwer.
Natürlich, wenn er sagt, ich will unbedingt nochmal antreten, dann ist was anderes, aber wenn ich meiner Partei nützen möchte, so gut wie möglich, dann wüsste ich nicht, was ich machen sollte.
Genau. Na, die Frage ist ja, ob er überhaupt nochmal angetreten ist, weil die Gegenkandidaten oder die Kandidaten der Republikaner, also Trump sozusagen, also nee, das ist, weil es innerhalb der Demokraten bei der letzten Wahl sozusagen keine wirkliche Alternative als ihn gab.
Ja, also das hat ja ganz am Anfang der Vorwahlen schlecht abgeschnitten und dann plötzlich kam es und war plötzlich uneinholbar. Also es war nicht vorprogrammiert, dass er es wird, aber ich denke mal, ja, weiß man nicht, ob man mit einem mutigeren Kandidaten, Pete Buttigieg, wie er heißt, der ist ja jetzt Verkehrsminister, aber der war ja auch der hatte eben noch kein großes Amt auf Bundesstaatsebene, sondern er war nur Bürgermeister. Mayor Pete hat man ihn ja genannt. Ja. Und noch dazu schwul. Und da weiß man tatsächlich nicht, ob das gut oder schlecht für so einen Kandidaten, für das ganze Volk sozusagen sich ausgewirkt hätte.
Ja, es ist ja immer die Frage, was muss ein amerikanischer Präsident können? Ich meine, die hätten ja auch diesen jungen Wilden hier, wie heißt der, Bernie Sanders?
Genau.
Hätten die ja auch ranlassen können. Der Typ ist jetzt, glaube ich, 80, ne?
Ja. Der ist knapp ein bisschen älter als Biden. Also
genau.
Aber immerhin hatte der dann diese schönen Fäustlinge an bei der Vereidigung.
So. Das ist ja auch was fürs Und das merkt man sich Geschichte. Bei Politikern.
Genau.
So. Ja. Okay, Dankeschön. Das war natürlich völlig überzogen unser erster Podcast. Lucke und Hengstmann, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wissen, ob Donald Trump sich dann an die Macht geputscht hat. Ich danke dir sehr fürs Dabeisein, Thema.
Danke, Sebastian.
Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.